Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie zuhören. Ozzy Osbourne, der britische Rockmusiker, war die Ikone des Heavy Metal. Mit seiner Band Black Sabbath hat er Rockmusikgeschichte geschrieben. Jetzt ist er im Alter von 76 Jahren gestorben. Wir haben es gerade auch schon in den Nachrichten gehört. Elton John würdigte seinen Freund als gigantischen Wegbereiter, der seinen Platz im Pantheon der Rockgötter gesichert hat. Ozzy Osbourne, wir werden an ihn erinnern. Dann sprechen wir über die mehr als 230.000 Akten, die zum Attentat auf den Bürgerrechtler Martin Luther King freigegeben wurden und über den türkischen Journalisten Fatih Altaylı, dem es gelingt, aus dem Gefängnis heraus ein Tagebuch zu veröffentlichen. Hunderttausende Türken sind täglich neu fasziniert davon. Es sind rund 230.000 Seiten zum Attentat auf den Bürgerrechtler Martin Luther King 1968, die jetzt freigegeben wurden. Das amerikanische Volk hat fast 60 Jahre darauf gewartet, den gesamten Umfang der Untersuchung zu sehen. Das erklärte die Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard. Es sind unter anderem Ermittlungsakten der US-Bundespolizei FBI, aber auch Aussagen eines früheren Mithäftlings von King. Also zigtausend Dokumente und es wird eine Weile dauern, bis alle Details natürlich gesichtet sind. Trotzdem können wir jetzt schon über die Bedeutung dieser Veröffentlichung sprechen. Am Telefon begrüße ich Michael Hochgeschwender. Er ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Hochgeschwender, einen schönen guten Abend.
Grüß Gott.
King war eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung in den USA. 1963 hat er mit den legendären Worten "I have a dream" vor mehr als 250.000 Menschen die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen eingefordert. Wir alle kennen diesen Satz und auch die Bewegung, die dahinter steckte. Gibt es denn wichtige Fragen, die im Raum stehen, auf die es bislang keine Antworten gab?
Naja, eine der wichtigsten Fragen ist tatsächlich, ob der Attentäter James Earl Ray damals als Einzeltäter gehandelt hat oder ob es eine Organisation im Hintergrund gab, wer also die mögliche Hintermänner gewesen sein könnten. Und in dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Schutzfunktion, die das FBI eigentlich innehatte gegenüber Martin Luther King. Also das sind die ungeklärten Probleme. Und da kann man sich natürlich erhoffen, dass in den Akten das eine oder andere zu finden ist, um das möglicherweise aufzulösen.
Es gab ja auch damals eine Desinformationskampagne unter Federführung des FBI. Die Bürgerrechtsbewegung sollte unglaubwürdig gemacht werden. Erwarten Sie denn in den Akten Details auch zu dieser Kampagne?
Naja, da ist vieles eigentlich schon bekannt. Denn es war bereits bekannt, dass das FBI die Hotelzimmer und auch die Privatwohnung, die Telefonanschlüsse von Martin Luther King verwanzt hatte. Es war bekannt, dass man dabei auf zahlreiche außereheliche Affären von Martin Luther King gestoßen war, mit deren Hilfe man versuchte, auch seine Frau zu erpressen. Es war bekannt, dass man Martin Luther King, der ja eine ziemlich scharfe politische Linkswende in den Jahren 1966 bis 68 vollzogen hatte, gerade wegen des Vietnamkrieges, dass man ihn also in die Nähe des Kommunismus rücken wollte. Da erwarte ich mir ehrlich gesagt wenig neue Aufschlüsse. Eher wird man sehen, wie das gewissermaßen FBI intern verhandelt worden ist, wie diese Berichte ausgesehen haben, ob die Agenten bewusst den Zielen von J. Edgar Hoover zugearbeitet haben. J. Edgar Hoover war ja gewissermaßen die Personifikation des Deep State in den 1920er bis frühe 1970er Jahre.
Wie geht man denn als Historiker vor, wenn eine solche große Dokumentensammlung veröffentlicht wird? Sie beschäftigen sich ja mit diesem Thema schon seit vielen, vielen Jahren. Gibt es da sowas wie eine Arbeitsteilung oder einfach ein spezielles Interesse und dann stürzen Sie sich gewissermaßen auf einen bestimmten Aspekt dieser 230.000 Seiten?
Ja, das hängt gewissermaßen auch davon ab, was der einzelne Forscher oder die einzelne Forscherin vorhaben, was sie überhaupt wissen wollen. Ich glaube, das Problem wird weniger in der wissenschaftlichen Aufarbeitung liegen, sondern, wenn man so will, in einer sensationalistischen Aufarbeitung, was ja auch genau die Furcht der Familie ist, die der Veröffentlichung ja eher skeptisch gegenübersteht. Also von wissenschaftlicher Seite wird man sich diese Akten ansehen, man wird versuchen, sie in den jeweiligen Zeitkontext zu stellen, sich die Frage stellen, wer hat die jeweiligen Notizen, Akten angelegt, für welchen Zweck dienten sie, haben sie überhaupt irgendeine Funktion gehabt damals, denn manche Akten verschwinden einfach auch spurlos in Aktenordnern und werden nicht weiter aufgegriffen. Insgesamt steht die Frage im Vordergrund, wie ist das FBI im Vorfeld des Attentates mit möglichen Attentätern und Attentatsplänen umgegangen? Wie sahen die Schutzmaßnahmen aus? Und wie sah dann letztlich auch die Ermittlungen im Nachhinein aus? Also welche Spuren hat man verfolgt, welche hat man beiseite gelegt, welche Fragen hat man sich gestellt, welche Fragen hat man sich nicht gestellt.
Die Nachkommen von Martin Luther King sind geteilter Meinung über die Veröffentlichung. Welche Vorbehalte sind denn denkbar, wenn zum Beispiel jetzt ja Akten des FBI oder auch die Aussagen von Mithäftlingen veröffentlicht werden?
Naja, es geht weniger um die Akten als solche, sondern tatsächlich darum, werden sie in den Zusammenhang gestellt, in den sie damals niedergeschrieben worden sind. Also ich habe die möglichen Skandale um die Person von Martin Luther King ja schon erwähnt. Da kommen auch Spannungen innerhalb der Führung der Southern Christian Leadership Conference hinzu, von denen man ja auch seit geraumer Zeit weiß. Nur wenn man dann einen bereits sensationalistisch aufgemachten FBI-Bericht hat, der damals dem Zweck diente, Martin Luther King zu denunzieren, dann hat man natürlich jetzt die Möglichkeit, diese Denunziation fortzuschreiben, insofern man nicht hingeht und sagt, ja, das war damals das genaue Ziel dieser Akten, ihn zu denunzieren. Also von daher wird es eher auf die Aufarbeitung der Akten ankommen, als auf die Akten selber.
Also wie immer, der Zusammenhang ist ganz wichtig bei der Beurteilung. Im März hat das US-Nationalarchiv Dokumente zum Attentat auf John F. Kennedy freigegeben. Im April folgten dann die Akten auf das Attentat auf seinen Bruder. Und von Angehörigen wurde damals kritisiert, dass zum Beispiel Fotos der Autopsie veröffentlicht wurden. Daraus abgeleitet die Frage an Sie als Historiker, welche Verantwortung hat man zum Beispiel als Historiker bei der Bewertung von Quellen, ob sie denn für eine Veröffentlichung überhaupt geeignet sind?
Da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Also es geht in erster Linie immer darum, was ist der Sachgehalt einer Quelle, inwieweit ist diese Quelle darauf angelegt, denunziativ zu sein oder nicht. Auch dann kann man sie natürlich publizieren, aber man muss sie kommentieren. Das ist wichtig. Bei Fotos, wo es um ja auch Vorgänge nach dem Tod geht oder auch bei Fotos der Leiche, da wird man immer sehr zurückhaltend sein. Da muss man ein gewisses Gespür an den Tag legen, ob das wirklich sinnvoll und notwendig ist, so etwas zu veröffentlichen, weil es eigentlich per se wenig dazu beiträgt, der historischen Wahrheitsfindung zu dienen.
Unser Gespräch, Herr Hochgeschwender, mündet geradezu zwangsläufig bei den Epstein-Dokumenten. Seit Wochen wird über die Veröffentlichung sämtlicher Dokumente zum Sexualstraftäter Epstein gestritten. Im Wahlkampf hatte Trump die Veröffentlichung versprochen. Bislang hat er das nicht getan. Ist die Freigabe der Akten von Martin Luther King vielleicht sogar so etwas wie ein Ablenkungsmanöver? Können Sie sich das vorstellen?
Also das war mein erster Gedanke. Als die Akten jetzt veröffentlicht worden sind oder freigegeben worden sind, war mein erster Gedanke, dass ein Versuch von dem Epstein-Fall abzulenken. Denn der könnte nun tatsächlich Donald Trump in arge Bedrängnis bringen, gerade bei seinen eigenen Wählern. Also das wäre eine Möglichkeit, sein Ansehen bei den eigenen Wählern zu mindern, gerade weil er den Mund so voll genommen hatte während des Wahlkampfes. Und dann fragt man sich natürlich ganz unwillkürlich, warum hält er sich jetzt damit so zurück? Also was hat Donald Trump zu verlieren? Denn ging es nur darum, irgendwelche Demokraten zu belasten, wären die Akten mit Sicherheit bereits publiziert.
Die Freigabe von rund 230.000 Akten zum Attentat auf Martin Luther King 1968. Michael Hochgeschwender war das, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der Universität in München. Herr Hochgeschwender, Dankeschön, guten Abend.
Gerne.
Er war ein krasser Musiker, radikal, ist über Grenzen gegangen, hat schockiert mit seiner Musik, mit seinem Handeln, der Rockmusiker Ozzy Osbourne, Frontmann der Heavy-Metal-Band Black Sabbath. Er war die Ikone des Heavy-Metal.
Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning.
Ozzy Osbourne, der Rockmusiker, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Wir hören einen Nachruf von Franziska Hoppen.
Keine drei Wochen ist es her, da hat Ozzy Osbourne ein letztes Konzert vor zehntausenden Fans in seiner Heimatstadt Birmingham gegeben. Ein Abschiedskonzert. Dass der 76-Jährige nicht mehr fit war wie früher, war ihm anzusehen. Der Fürst der Finsternis sang im Sitzen auf einem schwarzen Thron. Doch die unbändige Begeisterung der Fans schien dem Sänger gut zu tun.
So you've got no idea how I feel. Man.
Thank you for
the bottom of my heart.
Er danke seinen Fans, rief Osborne, aus tiefstem Herzen. Den ganzen Tag vor dem Konzert waren Osbornes Lieblingsbands aufgetreten, darunter Metallica und Guns N' Roses, für eine letzte Verbeugung, wie es hieß. Und als der Sänger mit seiner legendären Band Black Sabbath das erste Mal wieder seit 20 Jahren und gleichzeitig das letzte Mal auftrat, gab er noch einmal alles. Ozzy Osbourne und Black Sabbath, sie gelten als Gründerväter des Heavy Metals, die Generationen nach sich geprägt haben. In Birmingham, im sogenannten Black Country, bekannt für seine Kohle- und Stahlindustrie, wurde Osbourne 1948 geboren. Das Aufwachsen in einem zerbombten Arbeiterviertel beschrieb er einst so.
I mean, it's always black. I mean, it was never really, never really happy. It was never really any...
Es sei immer schwarz gewesen, nie besonders glücklich. Es habe viele Auseinandersetzungen gegeben. 1968 gründete Osbourne mit drei Nachbarn eine Band, die das düstere Gefühl dieser Stadt und den metallischen Sound perfekt verkörperte: Black Sabbath. Lisa Meyer von Home of Metal, die Ausstellungen über diese Musik organisieren, erklärt: Die Bandgründer sind in Aston aufgewachsen, einem düsteren Industrieviertel der Stadt. Es war der Sound der Fabriken neben den Wohnhäusern, der den Alltag dort durchdrungen und die Musik von Black Sabbath geprägt hat. Es war Musik, die die Welt so noch nicht gehört hatte. Bedrohlich, mit harten Gitarrenriffs und zynischen, tiefgründigen Texten. Black Sabbath mit dem energiegeladenen Frontmann Osbourne passte in diese Zeit des Aufbruchs und der Revolte.
I think it was the complete opposite of what was happening in the US with the...
Es war das Gegenteil der Hippie-Bewegung in den USA, der Flower Power und des Eskapismus. Black Sabbath hat die düstere Seite des Lebens umarmt und der jungen Generation mit ihrer Frustration und der Wut über mangelnde Chancen eine Stimme gegeben.
These great opportunities in life necessarily.
Zunächst waren die langhaarigen Jungs in schwarzen Outfits mit ihren okkulten, sozialkritischen Texten eine Untergrundband, verschmäht von Kritikern. Osbourne provozierte auch gerne, bis etwa während eines Konzerts 1982 einer Fledermaus den Kopf ab. Doch heute gelten sie, gilt allen voran ihr Frontmann Ozzy Osbourne, als Pionier. Dabei war er noch viel mehr, sagt Musikjournalist Matt Colton, der Erfinder eines ganzen Genres.
Yeah, he was just called a pioneer, and he's not just a pioneer because not many people can claim to have invented a whole genre of music.
Im Laufe seiner Karriere gewann Osbourne 5 Grammys und erlangte noch mehr Bekanntheit in den Nullerjahren durch die MTV Reality Show The Osbournes. Doch trotz des Welterfolgs sei der Sänger immer bescheiden geblieben, immer seiner Heimat Birmingham verbunden. Deshalb auch der Abschied vor wenigen Wochen nicht nur von den Metalheads und der Bühne, auch von seiner Stadt, der ihm wohl mindestens genauso viel bedeutet hat wie den zehntausenden Fans.
Thank you from the bottom of my heart. I love you, we love you.
Die Stimme von Ozzy Osbourne, die Ikone des Heavy Metal, ein Nachruf war das von Franziska Hoppe. Wiederholt haben wir hier in Fazit über die Meinungsfreiheit in der Türkei gesprochen, über den Druck, den Journalistinnen und Journalisten dort aushalten müssen, aber auch Medienhäuser und Verleger. Jüngstes Beispiel, der türkische Journalist Fatih Altaylı. Seit mehr als 3 Wochen sitzt er im Gefängnis, angeblich wegen Drohungen gegen den Präsidenten Erdogan. Er schreibt im Gefängnis Silivri ein Tagebuch, das täglich auf seinem YouTube-Kanal mit einer Stimme aus dem Off vorgelesen wird und dem laut FAZ hunderttausende Türken täglich zuhören. Warum der Journalist im Gefängnis sitzt, welche Öffentlichkeit er trotzdem hat, darüber möchte ich nun mit unserem Korrespondenten Benjamin Weber sprechen. Herr Weber, wie kann denn ein Journalist den so mächtigen türkischen Präsidenten überhaupt bedrohen? Was steckt denn hinter diesen Beschuldigungen?
Also die Bedrohung, die die Staatsanwaltschaft in den Aussagen von Fatih Altaylı gelesen haben will, die wird erst wirklich sinnvoll, wenn man sich das so hinkonstruiert, würde ich sagen. Es war eine Aussage in seiner YouTube-Sendung, Fatih Altaylı kommentiert, die er auf seinem eigenen YouTube-Kanal gehostet hat. Da hat er eine Umfrage zitiert, nach der 70% aller Türkinnen und Türken es ablehnen würden, dass Staatspräsident Erdogan auf Lebenszeit die Türkei regiert. Und dann hat er darüber gesprochen, dass die Türkinnen und Türken einen sehr starken Drang nach nach Demokratie haben, lange schon, und dann darauf verwiesen, dass es in der Türkei auch schon, ja, dass auch schon Sultane umgebracht worden sind. Und diese Kombination aus dieser Ablehnung von Erdogan und den Morden an den Sultanen, die hat dann die Staatsanwaltschaft als Bedrohung von Staatspräsident Erdogan wahrgenommen und ihn ins Gefängnis gesteckt. Und jetzt ist die Anklageschrift lautet auf 5 Jahre Haft.
Unvorstellbar, eine solche Anklage. Ich hatte es gesagt, seine Tagebuchaufzeichnungen kommen täglich aus dem Gefängnis heraus. Hierzulande würde man ja erwarten, dass so etwas unterbunden wird. Wie ist denn diese Art von Veröffentlichung überhaupt möglich?
Also ganz klar ist es nicht, aber es ist sehr naheliegend, dass das über die Anwälte funktioniert, zu denen er da sehr viel Kontakt hat, die ihn offensichtlich täglich besuchen, die diese Berichte, diese Briefe, die auch in Briefform veröffentlicht werden, unter anderem aus dem Gefängnis rausschmuggeln. Das haben wir auch bei anderen Leuten gesehen, die im Gefängnis sitzen, in Silivri. Das ist ja ein großer Gefängniskomplex im Westen von Istanbul, der mit sehr prominenten Häftlingen besetzt ist, unter anderem auch der ehemalige abgesetzte Bürgermeister Istanbuls. Und auch der kommuniziert aus dem Gefängnis. Und auch da geht man davon aus, dass das über seine Anwälte funktioniert.
Er wurde im April als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt. Sie haben es gesagt, Herr Weber. Auch er sitzt in diesem Gefängnis. Ist er denn Thema im Tagebuch von Fatih Altaylı?
Also ja, ist immer mal wieder Thema. Also Fatih Altaylı hat ihn noch nicht persönlich getroffen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe über die Tagebucheinträge. Aber er hat ihn von Weitem gesehen und natürlich erwähnt er ihn immer wieder, da dieses Gefängnis, wie ich schon gesagt habe, eben so ein Gefängnis mit sehr, sehr vielen prominenten Häftlingen ist. Und überhaupt kann man sagen, dass die Texte, die aus dem Gefängnis von Fatih Altaylı herauskommen, einen gewissen, ja, so sage ich mal, spannenden Touch haben oder auf eine lustige Art oder nicht lustig, aber auf eine geistreiche Art und Weise getextet worden sind. Was sie so populär macht, muss man sagen, ist, dass eben sie verlesen werden. Und zwar in der YouTube-Sendung, die Fatih Altaylı gehabt hat. Fatih Altaylı kommentiert. Jetzt heißt sie, Fatih Altaylı kann nicht mehr kommentieren. Und jetzt sieht man dort den leeren Stuhl, in dem er vorher immer gesessen hat, fast jeden Tag, und die türkische Politik kommentiert hat. Und jetzt wird quasi in diesem Bild sieht man nur diesen leeren Stuhl und dann werden eben diese Briefe verlesen. Und das hat das Team von ihm sofort nach seiner Verhaftung vor gut einem Monat mittlerweile angefangen, diesen leeren Stuhl zu zeigen. Das war sehr populär und jetzt hat man sich eben überlegt, dass man da diese Briefe verliest. Und seit kurzem, seit etwa 2 Wochen, gibt es dann auch noch Gäste, die in dieser Sendung jetzt auftreten und die dann anstelle von Fatih Altaylı kommentieren. Das sind dann zum Beispiel bekannte Journalisten, aber auch der CHP-Chef, der Oppositionsführer Özgür Özel war schon da.
Also wenn die Umstände nicht so schrecklich wären, könnte man fast von einer Kultsendung oder von einem Kultevent sprechen. Herr Weber, wovon handeln denn seine Texte? Was berichtet er denn aus dem Gefängnis? Kann man das irgendwie summieren?
Ja, es ist eine lustige Mischung aus Einmischung in politische Debatten und ganz hochpersönlichen Eindrücken aus dem Gefängnis zum Beispiel. Fatih Altaylı wird da sehr häufig besucht von vielen Journalisten und Politikern und in einem der letzten Einträge schreibt er eben davon, dass Mansur Yavaş gekommen ist. Das ist der Bürgermeister von Ankara, auch von der Oppositionspartei CHP. Und auch der gilt eben als ein möglicher Herausforderer von Staatspräsident Erdogan bei den nächsten Präsidentschaftswahlen, sollte İmamoğlu so lange noch im Gefängnis bleiben. Es hatte zuletzt in der Oppositionspartei CHP einen Streit gegeben. Eine Art Spaltung hatte sich da angedroht und da hat jetzt Altaylı eben mit diesem Mansur Yavaş, mit diesem sehr mächtigen Politiker darüber gesprochen, darüber diskutiert auch. Und das erzählt er eben in seinem Brief. Da reden sie auch relativ offen und auch gar nicht verklausuliert darüber. Hat er ihn direkt auf den Kopf zugefragt, würden sie auch kandidieren zum Präsidentenamt? Und Yavaş sagt dann, nein, wir müssen als Partei Einigkeit beweisen. Also eine ganz klare Einmischung eigentlich in diese CHP-Partei. Ganz klare Positionierung. Aber er schreibt eben auch davon, wie er sich mit den 5 Spinnen in seiner Zelle anfreundet, die da an der Wand herumkrabbeln und wie er zu denen eine persönliche Beziehung aufbaut.
Also keineswegs immer ein verbitterter Ton, sondern teilweise sogar heiter oder humorvoll, so wie Sie es beschreiben, Herr Weber. Ist es denn vorstellbar, dass diese Inhaftierung noch Wochen, vielleicht Monate so weitergeht?
Es ist natürlich schwer zu sagen. In solchen Fällen, also ich habe ja gesagt, die Anklageschrift lautet auf 5 Jahre Haft. Das halte ich jetzt so für ein bisschen dick aufgetragen. Wahrscheinlich ist, dass er irgendwann wieder freikommt. Das hat auch damit zu tun, würde ich sagen, dass eben diese YouTube-Sendung, die jetzt in seiner Abwesenheit weitergeführt worden ist, wie ich schon beschrieben habe, dass die zu einer großen Popularität geführt hat oder gewachsen ist. Also da schalten halt wirklich sehr viele Leute ein. Also wenn man sich die letzten Tage und Wochen bei YouTube so anschaut, dann sind das so zwischen, 500, 600.000 und über 1 Million Views pro Video. Das ist natürlich schon sehr viel. Und es hat so ein bisschen den gegenteiligen Effekt. Also man wollte ihn, das schreibt er auch an einer anderen Stelle in einem der Briefe, man hat ihn da ins Gefängnis gesteckt, weil seine Stimme zum Schweigen gebracht werden soll, so hat er das formuliert. Und das scheint nicht funktioniert zu haben. Und man hört jetzt auch Gerüchte, Hinweise aus dem AKP, aus dem Regierungslager, dass man darüber nachdenkt, vielleicht ihn wieder freizulassen, weil eben die Inhaftierung nicht das gewünschte Resultat erzielt hat. Allerdings ist natürlich trotzdem auch so, dass auch Altaïle jetzt und sein Team sich bei der Rundfunkbehörde Rütük registrieren lassen soll. Eine Lizenz müssen sie sich abholen, heißt es, um ihren YouTube-Kanal weiter betreiben zu können. Also da ist schon auf anderer Ebene jetzt der nächste, wie soll ich sagen, der nächste Vorgang im Gange, um ihn zum Schweigen zu bringen.
Der türkische Journalist Fatih Altaïle sitzt seit mehr als 3 Wochen im Gefängnis und berichtet von dort täglich in einem Tagebuch. Die Hintergründe hat uns Benjamin Weber erläutert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die USA wollen erneut aus der UNESCO austreten, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Das gab die Regierung in Washington bekannt. Die Sprecherin des Außenministeriums, Bruce, erklärte, die UNESCO fördere spaltende soziale und kulturelle Anliegen. Sie sprach von einer globalistischen, ideologischen Agenda, die im Widerspruch zur America-First-Politik der US-Regierung stehe. Laut der New York Post ergab eine von Präsident Trump angeordnete Untersuchung außerdem eine Voreingenommenheit gegenüber Israel bzw. pro-palästinensische Tendenzen und eine China-freundliche Politik. Der Austritt soll Ende 2026 vollzogen werden. Die städtischen Bibliotheken Dresden werden als Bibliothek des Jahres ausgezeichnet. Die Jury würdigte vor allem, dass die 20 Standorte maßgeschneiderte Angebote machen, die dem jeweiligen Stadtteil gerecht werden. Die Arbeit stelle die Bedarfe der Menschen in den Mittelpunkt, heißt es. Als Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen wird die Stadtbibliothek Siegburg in Nordrhein-Westfalen geehrt. Hier hob die Jury die enge Zusammenarbeit mit Kitas, Schulen und der Justizvollzugsanstalt hervor. Die Preise werden vom Deutschen Bibliotheksverband gemeinsam mit der Telekom-Stiftung vergeben. In Südspanien sind bei einer Razzia über 3200 archäologische Objekte aus der Antike beschlagnahmt worden. Außerdem wurden 7 mutmaßliche Schmuggler festgenommen. Bei den Artefakten handelt es sich laut Polizei größtenteils um antike Münzen aus verschiedenen Epochen, aber auch Öllampen, Pfeilspitzen und ein römisches Glasgefäß seien darunter. Der sehr gute Zustand der Gegenstände lässt demnach darauf schließen, dass sie nur aus einer noch nicht bekannten archäologischen Stätte entnommen worden sein können. Sie wurden zur Untersuchung an das Archäologische Museum in Sevilla übergeben. Die Polizei vermutet, dass die Funde für den Online-Verkauf nach Italien, Japan und in die USA bestimmt waren. Die Stadt Wien macht für Clubs und bei Konzerten ab 300 Gästen ein Awareness-Konzept zur Pflicht. Zumindest wenn bestimmte Rahmenbedingungen und ein Ende nach 21 Uhr gegeben sind. Wie die österreichische Zeitung Der Standard berichtet, möchte Wiens Vizebürgermeisterin Katrin Gahl, dass Veranstaltungsorte sicherer gemacht werden, etwa durch ausreichende Beleuchtung in schwer einsehbaren Bereichen oder bei WC-Anlagen. Auch eine genau festgelegte Rettungskette gehört ab 2026 dazu und je nach Publikumsgröße müssen Veranstalter Awareness-Beauftragte bestellen. In Wien, wie in vielen anderen Städten, haben sich in den vergangenen Jahren Kulturschaffende damit befasst, wie sie Gewalt und Diskriminierung vorbeugen können. Meist sind Maßnahmen aber freiwillig oder werden als Selbstverpflichtung umgesetzt.
Lassen Sie mich durch. Ich mache Kultur. Ärztinnen und die Künste.
Lassen Sie mich durch, ich mache Kultur. Ärzte, Ärztinnen und die Künste. Wir stellen hier in Fazit in einer kleinen Reihe Ärztinnen und Ärzte vor, die auch Künstler sind. Manche üben beide Tätigkeiten noch aus, andere haben den Arztberuf aufgegeben. Heute hier in unserer Sendung ist Anna Julian Mendlik. Sie wurde in experimenteller Neurologie promoviert und war nach dem Studium tätig im Bereich Psychiatrie. Sie schreibt Lyrik und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Basler Lyrikpreis 2023. Im vergangenen Jahr war sie Stadtschreiberin in Tübingen und zugleich hat sie im Literarischen Kolloquium Berlin das Festival Coming Out Inviting mit kuratiert. Und jetzt ist sie am Telefon. Anna Julian Mendlik, einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, hallo.
Ich beschreibe mal völlig laienhaft, was ein Arzt, eine Ärztin macht. Sie schaut zunächst, was sie vorfindet, man nennt das die Anamnese. Sie bewertet diese Funde, diese Erkenntnisse, das ist dann die Diagnose. Und sie überlegt, wie eine Heilung erzielt, gestaltet werden kann. Das ist dann die Therapie. Wie haben Sie denn da diese verschiedenen Stadien kennengelernt? Das Beobachten, das Beurteilen, das Verändern. Ich denke, das ist ja auch Stoff unter Umständen für eine künstlerische Arbeit.
Ja, interessant. Also klar, das ist ein wesentlicher Bestandteil des Studiums, sich also vor allem klinischen Teil dann mit genau diesen Fragen auseinanderzusetzen und das auch letztendlich zu lernen. Also dass es gibt quasi so die grundlegende Struktur dafür, wie man sich an die verschiedenen Krankheiten quasi annähern kann oder sich mit ihnen beschäftigen kann und dann eben auch im klinischen Bereich damit umgehen kann. Ja, das ist interessant, dass Sie da also die Verbindung zur Kunst herstellen. Natürlich gibt es da, würde ich jetzt intuitiv sagen, vor allem eine Beobachtungsgabe, die da eine Rolle spielt für mich auf jeden Fall. Also alles, was die Sinne einem da bieten und wie man dann damit umgeht. Ich würde das aber gar nicht so sehr in diesem medizinischen Strukturen sehen wollen. Vielleicht ist da aber ja mein Blick dadurch auf diese Weise geprägt worden, aber das kann ich ganz klar sagen.
Der Blick jetzt mal nochmal, wenn wir medizinisch sprechen, auf die Gesundheit, wobei Gesundheit, Krankheit, das sind ja auch schillernde Begriffe, also das ist so gar nicht so ganz klar, wie man das dann definieren kann, wie man das abgrenzt, gerade wenn man zum Beispiel wie Sie im Bereich der Psychiatrie gearbeitet hat.
Ja, absolut. Das ist immer so eine große Frage. Natürlich ist die Medizin auch eine sehr normierende Wissenschaft. Und also das hatte mich im Studium auch immer wieder interessiert. Und ich denke, dass die Kunst da ein Bereich ist, die da auch ja kritische Reflexionsebenen mit einziehen kann, wo die Medizin gar nicht unbedingt so viele Denk- und auch Zeiträume dafür hat. Also das war immer etwas, was mir sowohl im Studium als auch dann in der klinischen Tätigkeit doch etwas gefehlt hat und also wo ich festgestellt habe, dass die Kunst eben andere Räume eröffnet und auch teilweise in ihren Denkweisen da vielleicht schon 5 Schritte weiter voraus ist.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie das immer auch parallel gemacht. Also die medizinische Arbeit und ja das künstlerische Schreiben, die Lyrik.
Ja, also genau, das Schreiben war eigentlich schon vorher da. Also ich habe mich irgendwie seit ich ein Kind bin für Reime interessiert und dann als Jugendliche angefangen zu schreiben. Im Studium hatte ich die Gelegenheit, eine Literaturwerkstatt im Haus für Poesie zu besuchen, wo ich dann eben auch andere Menschen kennengelernt habe, die diese Lyrik-Leidenschaft geteilt haben. Und aus dieser Leidenschaft ist dann eben auch für einige eine Profession geworden. Und das fand immer parallel statt. Ja, also das ist dann quasi eher so die Frage, wann fängt man auch an zu veröffentlichen? Hat man vielleicht auch Bühnenerfahrungen, die man macht? Und wann fängt man also so Feuer, dass man sich eben auch dafür nochmal professionell entscheidet?
Die Leidenschaft immer auch für Lyrik oder haben Sie auch mal erwogen, vielleicht Erzählungen zu schreiben, Romane zu schreiben, Theaterstücke zu schreiben, also irgendwas Dramatischeres, die größeren Formen?
Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall eine Frage, die mich immer wieder umtreibt. Aber angefangen habe ich mit Lyrik und bisher ist das tatsächlich auch irgendwie so mein Fokus. Aber das Schöne an der Lyrik ist ja auch sozusagen also die Auseinandersetzung mit Sprache, die sie bietet, ist, würde ich jetzt mal behaupten, eine, die sich auch gut transportieren lässt in andere Gattungen.
Jetzt haben wir so einen kleinen Eindruck bekommen von dem, was Sie so denken und wie Sie über Kunst und Medizin auch nachdenken. Jetzt wollen wir vielleicht auch einen kleinen Eindruck mal bekommen von der Kunst, die Sie machen, von der Lyrik, die Sie schreiben. Sie haben gesagt, Frau Mendlik, dass Sie auch ein Gedicht vorlesen würden, vortragen wollen. Warum haben Sie das folgende Gedicht jetzt ausgesucht und worum geht's da? Können Sie das vielleicht mit 1-2 Sätzen sagen?
Eine Schnittstelle für mich zwischen Medizin und Lyrik war ist die Erotik, also die Beschäftigung mit Körperlichkeit, Erotik. Und was ich daran interessant finde, ist die Sprache, die dann benutzt wird. Also die Lyrik verwendet ja viele Metaphern beispielsweise. Aber wie sieht das eigentlich mit der medizinischen Terminologie aus? Funktioniert das, wenn man das in ein erotisches Setting bettet? Und da habe ich jetzt also ein kurzes Gedicht dazu. Zeitrechnung. Freizeit ganz in Latex, so eng, dass keine Millisekunde dazwischen passt. Aufzeichnung vom Sofagetümmel. Die Palma manus legt sich auf den Anulus umbilicalis und beginnt dort etwas, das man Tasten nennt, während der Orbicularis oris zu einem Kussmund kontrahiert. Die Flexoren der zweiten und dritten Digiti ziehen ihre Tendines an, gleiten in den Vaginae Synovialis. Sachte nähern sich die Ossa Zygomatica einander. Wenn es etwas Unanständiges über die Nanosekunden zwischen 24 und 0 Uhr zu sagen gibt, dann, dass sie es jede Nacht wieder und wieder tun.
Wir wollen das jetzt nicht kommentieren, dieses Gedicht, auch nicht interpretieren. Ich glaube, es ist schon, auch wenn man jetzt keine medizinischen Fachkenntnisse hat, wenn man das Vokabular nicht kennt, ist schon ziemlich klar, was Sie da thematisch umreißen. Anna-Julian Mendlik, an welchem Punkt haben Sie denn beschlossen, sich von Ihrer medizinisch-psychiatrischen Arbeit abzuwenden?
Dieser Gedanke trieb mich immer ein bisschen um, parallel, und auch die Frage, sich einmal quasi auch wirklich auf die freischaffende Kunst einzulassen, weil das ja doch irgendwie sehr verschiedene Welten sind, also sehr verschiedene Herausforderungen und auch Freiheiten mit sich bringt. Und gerade was die Sprache anging, hatte es mich interessiert, mich also wirklich einmal ganz einzulassen auf die Künste. Also dazu kann ich ja sagen, dass ich also sozusagen einen Fokus auf Lyrik habe, aber auch mit anderen Künsten immer kooperiert habe, sozusagen in der Vergangenheit, und sich daraus eben Gespräche ergeben, die mich doch so gepackt haben, dass ich ja mich da reinwerfen wollte.
Anna-Julian Mendlik, Sie haben gesagt, dass Sie Lyrik schreiben, natürlich, dass Sie auch mit anderen zusammentreffen, dass Sie neugierig sind. Gibt es denn einen Bereich der Lyrik, der Sie vielleicht auch besonders interessiert?
Was mich zunehmend beschäftigt, ist der Bereich der queeren Lyrik. Das ist ein sehr großes Feld, aber ich denke auch ein sehr interessantes Feld, wo es eben auch viel um Körper, Körperlichkeiten geht, um auch die Reflexion des medizinischen Blicks, der da die Jahrhunderte, Jahrtausende über irgendwie eine Rolle gespielt hat, und auch die Art und Weise, wie wir sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten sehen, auch sehr stark geprägt hat. Und das ist für mich auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Schnittbereich an der Stelle zwischen Medizin und Lyrik, Körper, Erotik und alles, was damit zusammenhängt.
Die Lyrikerin Anna-Julian Mendlik in unserer Fazitreihe Lassen Sie mich durch, ich mache Kultur. Über Ärztinnen, Ärzte und die Künste. Morgen hören wir in dieser Reihe von Bernd Seite, Tierarzt und Schriftsteller, und er war noch mehr, nämlich Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Anna-Julian Mendlik, ganz herzlichen Dank. Guten Abend.
Ja, danke Ihnen auch. Guten Abend.
Erst haben wir Menschen uns den Traum vom Fliegen erfüllt, dann auch noch den Traum vom Schweben. In der Luft und irgendwie dem Boden doch nicht ganz entrückt, genau dieses Gefühl vermittelt die Schwebebahn in Wuppertal. Die Geschichte und die Geschichten rund um die Schwebebahn kann man in Wuppertal im Schwebodrom erleben. Dort ist auch dokumentiert, was vor genau 75 Jahren in dieser Schwebebahn passiert ist. Der kleine Elefant Tuffy ist dort nämlich mitgefahren und abgestürzt. Der Ministerpräsident Johannes Rau hat die Geschichte mal so nacherzählt.
Zur Auswahl bei den berühmtesten Fahrgästen steht zum anderen ein Elefantenbaby mit Namen Tuffy, das am 21. Juli 1950 bei einer Reklamefahrt für den in Wuppertal gastierenden Zirkus Franz Althoff im fahrenden Schwebebahnwagen Platzangst bekam, ein Stück Seitenwand demolierte, heraushüpfte und in der Wupper in einem Schlammloch landete. Bekam pro forma ein Kreuzpflaster auf den Po und wurde über Nacht berühmt.
Johannes Rau und der Unfall von Tuffy. Da Elefanten ja ein brillantes Gedächtnis haben, wird Tuffy, das Elefantenmädchen, diesen spektakulären Fall ihr Leben lang bestimmt nicht vergessen haben. Genau 75 Jahre ist das jetzt her, und nun hat das Wuppertaler Schwebebahnmuseum Schwebodrom ein wichtiges Dokument zum Jubiläum erhalten, ein Fotoalbum. Was dort dokumentiert ist, das möchte ich nun von Martin Bang wissen. Er ist der Geschäftsführer der Wuppertal Marketing GmbH. Er hat das Schwebodrom initiiert und er ist auch mit dieser GmbH der Betreiber. Herr Bang, einen schönen guten Abend.
Ja, gleichfalls einen schönen guten Abend.
Was sieht man denn in diesem Fotoalbum, wenn man es durchblättert? Was ist da enthalten?
Also die ganze Geschichte von Tuffy, als sie ankam, mit ihrem Zirkus zur Schwebebahnstation ging und dann auch die Treppe zur Station hochging. Man sieht also wirklich diesen wunderbaren dicken Hintern der Elefantendame Tuffy, und sie stapft die Treppen hoch und steht dann plötzlich oben am Fahrkartenschalter und löst Fahrkarten, logischerweise.
Der Elefant gehörte ja zum Zirkus Althoff. Zum Jubiläum hat jetzt die Gina Althoff, die Enkelin des damaligen Zirkusdirektors, das Album übergeben. Was hat sie denn über dieses Ereignis vor 75 Jahren berichtet, Herr Bang?
Die Gina hat das ja persönlich nicht miterlebt, sondern konnte das aus den Geschichten ihres Vaters, das war der 13-jährige Sohn von Franz Althoff, konnte sie das nacherzählen. Und die Geschichte geht so, dass eben halt viel zu viele Fahrgäste in die Schwebahn gedrängt haben, vor allem natürlich Journalisten, die unbedingt ein Foto brauchten. Und so ungefähr nach 400-500 Metern Fahrt mit der Schwebebahn wurde Tuffy ein wenig unruhig. Die Journalisten machten Fotos auch natürlich mit Blitzlicht und das fand sie alles ein bisschen komisch. Und dann ist ja so, dass unsere Schwebebahn sich auch ein wenig neigen kann, wenn sie in die Kurve fährt. Mhm. Man pendelt. Und aus diesen ganzen Gründen fand das Tuffy ein bisschen besonders für sich und hatte ein wenig Sorge. Und dann hat sie sich einmal kurz umgedreht und Elefanten können nicht nach hinten gucken. Wenn die sich umdrehen, dann stößen die schon mal mit dem Popo gegen den ersten Kameramann, der fällt um. Dann klirrt eine Scheibe und dann wird Tuffy natürlich ganz unruhig und dann hat sie sich wirklich mit Schwung gegen eine Wand geschmissen und ist rausgeplumpst.
Und davon gibt es allerdings kein Foto.
Nein, das ist ja auch klar, weil wir hätten ja keinen Fotografen hinstellen können und sagen, jetzt springt gleich ein Elefant aus der Schwebebahn. Sondern die ganzen Journalisten waren natürlich etwas in Sorge und wussten natürlich nicht, was passiert. Und so gibt es von dem Sprung selber kein Bild, aber wie Tuffy dann unten in der Wupper steht. Und dieses Foto haben wir ja auch hier stehen.
Also 75 Jahre hat es gedauert, bis jetzt dieses Fotoalbum übergeben werden konnte. Gab es denn dann da auch neue Perspektiven auf dieses Ereignis? Oder ist es einfach eine sehr nette Zusammenstellung von dieser Enkelin?
Das ist eine nette Zusammenstellung. Also es gibt manche Fotos, die man schon mal gesehen hat, aber auch ein paar, gerade wie Franz Althoff im Wasser steht, der Wupper, und die Elefantin am Rüssel wieder rausführt. Das habe ich noch nicht gesehen. Das haben wir jetzt hier dokumentiert.
Tierschützer bewerten ja die Tatsache, einen Elefanten in der Schwebebahn mitfahren zu lassen, bis heute kritisch. Wäre eine solche Werbeaktion, das war ja eine Werbeaktion für den Zirkus, wäre so etwas heute noch vorstellbar?
Natürlich nicht. Also die ganze Kritik, dass man natürlich mit Tieren keine Werbung macht, ist doch völlig berechtigt. Aber man muss immer die Zeit sehen. Es war halt 1950, es war eine ganz andere Zeit. Und auch im Zirkus wurde mit Tieren etwas ganz anderes gemacht. Zu der Zeit war das ein absoluter Marketing-Gag. Heute würde das keiner mehr machen. Tuffy war ja schon überall unterwegs. Die ist ja schon in Duisburg im Hafen Schiff gefahren. Sie war in Straßenbahnen. Sie war bei Oberbürgermeistern im Büro und hat dort mal aus der Vase getrunken oder das eine oder andere Blumensträußchen weggeknuspert. Also sie war eine richtige Werbeprofi-Dame schon damals. Und so war natürlich dann die Idee, Schwebebahn passt natürlich zum Schweben und macht natürlich nochmal was Besonderes und hat eine DNA Wuppertal. Und das war natürlich die Idee, diese DNA mit der Tuffy-Fahrt zu verbinden.
Vor 75 Jahren ist der Elefant Tuffy aus der Wuppertaler Schwebebahn gestürzt und nahezu unverletzt gelandet. Diese Anekdote ist jetzt in einem Fotoalbum dokumentiert, das jetzt im Schwebodrom von der Enkelin des Zirkusdirektors Althoff übergeben wurde. Martin Bang war das, der Geschäftsführer der Wuppertal Marketing GmbH, die das Schwebodrom auch betreibt. Herr Bang, ich danke Ihnen für das Gespräch. Einen schönen guten Abend.
Ihnen auch einen schönen guten Abend.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Die deutschen Feuilletons sind in Urlaubsstimmung und Christiane Rösinger von der Taz hat sogar einen Trend entdeckt, der sich Staycation nennt und von ihr so erklärt wird. Das englische Wort Staycation setzt sich zusammen aus Stay, bleiben und Vacation, Urlaub und hieß früher Urlaub auf Balkonien. Dieser also bloß umbenannte und daher gar nicht so neue aktuelle Trend begeistert die Taz-Autorin trotzdem so sehr, dass sie die Vorteile von Staycation kurz und bündig runterrattert. Man muss keine Reiseziele diskutieren, abwägen und vergleichen, nichts umständlich buchen. Urlaub zu Hause kostet nichts, braucht keinen Anreisestress, ist gut fürs Klima und die Nerven. Wer nun aber von Fernweh spricht oder vielleicht von fremdem Essen schwärmt, dem hält Rösinger einen Satz entgegen, den Friedrich Merz nicht besser hätte sagen können. Deutschland ist schön und seine Landschaften sind typisch. Okay, denken wir, vielleicht haben wir da ja wirklich etwas verschlafen und Staycation ist nun tatsächlich so heiß, dass wir dem Trend gar nicht mehr ausweichen können. Wir lesen zum Thema in der Frankfurter Rundschau nach und bekommen von Judith von Sternburg als Antwort: Zu den Dingen, die man einmal tun sollte, gehört in Wahrheit weder nach New York zu fliegen, noch Tauben im Park zu vergiften. Nach Jagdshausen sollte man einmal. Jagdshausen also. Wer, so wie wir, jetzt auch nicht sofort gewusst hätte, wo dieser Ort liegt, dem erklärt Wikipedia: Jagdshausen ist eine Gemeinde mit ca. 1800 Einwohnern im Landkreis Heilbronn im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Die Reise der FR-Redakteurin hierher erklärt sich so, dass Goethes Götz von Berlichingen seit 75 Jahren bei den Schlossfestspielen Jagdshausen gespielt wird, weil der tatsächliche Reichsritter gleichen Namens hier im 15. Jahrhundert seine Kindheitsjahre verbracht haben soll. Das Stück scheint aber eigentlich egal zu sein, denn es ist eher das Drumherum, was die Kritikerin begeistert. Es gäbe einiges darüber zu sagen, wie lieblich die Landschaft, in welchem Topschuss die Götzenburg als Ort des Geschehens ist, in der man nach melancholischem Ausgang übernachten kann, in schmucken Zimmern, die Götz, Franz und Liebetraut heißen. Mit dem Trend, im Urlaub zu Hause zu bleiben, gehen diese Chemnitzer offensichtlich am weitesten, von denen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Rede ist. Tausende Freiwillige, häufig im fortgeschrittenen Alter, halten die Kulturhauptstadt Chemnitz am Laufen, schwärmt Gerald Felber. Das heißt, diese Menschen arbeiten in ihrer freien Zeit sogar zu Hause und wir wissen wirklich nicht, ob man das noch als Staycation bezeichnen kann. Da aber so viele Kulturveranstaltungen landesweit von genau solchen Freiwilligen leben, zitieren wir hier stellvertretend für alle einmal aus der FAZ, wie das in Chemnitz so läuft. Als ich bei einer der vielen Open-Air-Veranstaltungen über Chemnitz, der europäischen Kulturhauptstadt 2025, Wolkenbruch und Hagelschlag entladen, sind binnen kurzem, Sie müssen es geahnt und womöglich sogar trainiert haben, lichtblaue Hilfstruppen mit Eimer und Putzlappen vor Ort, um die kurzzeitig verwaisten Stuhlreihen trocken zu wischen und wieder gebrauchsfähig zu machen. Zum Schluss entnehmen wir der Taz vom Mittwoch noch einen funkelnagelneuen Begriff, den wir den beiden Menschen verdanken, die sich vor wenigen Tagen bei einem Coldplay-Konzert im amerikanischen Foxborough heimlich küssten, obwohl sie anderweitig verpartnert waren und dabei von einer sogenannten Kiss-Camera auf die große Leinwand gebracht wurden. Nachdem sie für ihre Untreue durch die sozialen Medien gejagt wurden und sogar ihren Job verloren, haben sie, laut Giorgia Grimaldi, nun sogar auch noch ein neues Wort kreiert. Being cold-played, ge-cold-played werden, ist inzwischen ein stehender Begriff für die unbeabsichtigte Bloßstellung beim Fremdgehen in der Öffentlichkeit geworden. Manchmal ist es vielleicht wirklich besser, zu Hause zu bleiben.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.